Ich werde oft gefragt, und vielleicht gibt es einige unter euch, die sich auch diese Frage stellen oder die uns zuschauen online oder zuhören und sich fragen, was ist denn mit diesen Christen oder was glauben die eigentlich oder warum sind die ein bisschen anders? Was macht die überhaupt aus? Ich wohne in einer WG und meine Mitbewohner, die meisten von ihnen sind auch nicht, glauben auch nicht an Jesus. Und einmal saßen wir am Abend in unserem Wohnzimmer und haben einfach so geredet und sie haben mich gefragt, Ariel, wie ist das bei euch Christen? Ihr glaubt ja, dass es nach dem Tod weitergeht. Und was habt ihr davon, jetzt nach dem Tod, dass ihr Christen seid und wir nicht? Wie ist da eure Vorstellung? Weil ich finde das ein bisschen seltsam, dass ihr dann irgendwie besser drauf seid als wir. Wie kannst du mir das erklären, damit ich das verstehe? Weil das ist für mich ein Rätsel. Und das ist schon so ein bisschen, ich habe einige Male diese Frage gestellt bekommen und vielleicht ihr auch. Es ist manchmal ein bisschen eine unangenehme Frage, wenn man nicht eine schöne Antwort darauf hat. Aber in dem Moment habe ich eine Erklärung gefunden, die ich denke, dass es sehr gut beschreibt. Nämlich in der Bibel ist die Rede davon, Jesus spricht im Matthäus-Evangelium von einer Hochzeit, die stattfinden wird. Es wird eine Hochzeit stattfinden, irgendwann in der Zukunft, und Leute sind dazu eingeladen. Und es gibt Leute, die diese Einladung bekommen und sich dann in Kontakt setzen mit dem Bräutigam und sich freuen und die Beziehung aufbauen. Und dann, wenn es soweit ist, dann kommen sie auf die Hochzeit und freuen sich, da zu sein. Aber wenn du den Bräutigam nicht kennst und ihn auch nicht kennenlernen willst, dann wäre das wahrscheinlich für dich auch nicht die Hochzeit, auf der du sein wirst. Dann kannst du vielleicht zu der Hochzeit von Leuten gehen, die du gut kennst und wo du dich auch freuen wirst, dabei zu sein, wo es deine Stimmung ist und wo es sich einfach wohl ist und dir angenehm ist, dabei zu sein. Über Hochzeiten wird viel gesprochen in der Bibel und das ist so ein bisschen ein wiederkehrendes Motiv. Und in diesem Beispiel wären wir dann quasi die Hochzeitsgäste, aber es wird auch ganz anders über Hochzeiten gesprochen. Und ich glaube, das ist schon ein Thema, mit dem wir etwas anfangen können, weil viele von uns waren schon mal auf einer Hochzeit, viele von euch sind auch verheiratet. Ich habe dieses Jahr auch einige Einladungen auf Hochzeiten bekommen von guten Freunden von mir, wo ich mich schon darauf freue. Und ich glaube, es gibt keinen von uns, der nicht weiß, was eine Hochzeit ist oder zumindest davon gehört hat. In diesen Beispielen, die in der Bibel gegeben werden, sind manchmal wir nicht die Gäste, sondern die Braut. Und als Braut ist man in der Hochzeit, spielt man noch eine ganz andere Rolle als die Gäste. Man ist sozusagen im Mittelpunkt von dem ganzen Geschehen. Und ich will so ein bisschen das ganze Geschehen aufgreifen von nicht nur der Hochzeit selbst, sondern wie kommt das überhaupt zustande und was ist unsere Rolle darin und wie können wir besser verstehen, was für eine Beziehung wir mit Jesus haben oder, falls du Jesus nicht kennst, wie du Jesus nahe kommen kannst, was für eine Beziehung du mit ihm haben könntest. Und ich gebe euch ein bisschen Hintergrund, wie das damals war, als diese Sachen geschrieben worden sind. Das war im ersten Jahrhundert, so grob gesagt im Ostmittelmeerraum, aber vor allem auch in der jüdischen Kultur dort. Damals war es so, es war die Hochzeit nicht nur wie heutzutage zwischen einem Mann und einer Frau und noch das Standesamt, sondern es spielte auch eine große Rolle die Familien der beiden, des Brautpaars. Die hatten auch noch etwas zu melden oder haben einfach ihre Rolle ein bisschen mehr gespielt. Und vor diesem Hintergrund will ich euch kurz in eine Geschichte nehmen. Also stellt euch vor, es ist ein Mann und eine Frau, die sich kennenlernen und die mögen sich und der Mann überlegt, ob er nächste Schritte einleiten wird. Er wird vermutlich dann mit seiner Familie sprechen, sagt, schau mal, die Tochter von XY, was denkt ihr darüber und so weiter. Die Eltern werden wahrscheinlich auch dann schauen und sagen, ja, wir kennen dich ja ein bisschen, ich glaube, das wird gut passen. Oder vielleicht, wenn es jetzt nicht gut passt, dann sagen sie, hast du schon mal das und das berücksichtigt, weil ich glaube, vielleicht wäre das nicht gut für dich. Also da finden diese Gespräche statt. Das findet ja auch bei uns manchmal statt. Das ist auch etwas, glaube ich, ganz Normales, wenn die Familie sich gut kennt, wenn ein Vertrauensverhältnis da ist. Aber stellt euch jetzt vor, die junge Frau, die ist in einer Familie, wo dieses Vertrauensverhältnis nicht da ist. Eine Familie, die sie schlecht behandelt, wo die ihr nicht das Beste für sie wollen, die nicht auf ihre Bedürfnisse aus sind und die auch es eigentlich nicht gerne hätten, dass sie diesen Mann jetzt heiratet. Es war damals so üblich, wenn man jemanden heiraten wollte, der die Familie vom Bräutigam, also vom Mann, die haben einen Preis gezahlt. Die haben sich geeinigt und haben geschaut, schau, wir geben eine gewisse Summe an die andere Familie und meistens ging das dann an die Braut selber, dass sie einfach eine Sicherheit hat innerhalb der Ehe, so ein bisschen als ein Zeichen des Vertrauens. Aber es war in der Praxis dann oft auch so, wenn eine gut angesehene Familie oder eine Frau, die sehr beliebt war, die hat natürlich dann meistens einen höheren Preis verlangt, als jetzt jemand, der sich vielleicht ein bisschen schwerer getan hat, jemanden zu finden. Das war so die Situation. Aber in unserer Geschichte ist es jetzt so, diese Frau würde gerne diesen Mann heiraten. Sie mögen sich auch und es ist zwischen ihnen auch eigentlich gut. Aber die Familie der Frau ist dagegen, weil sie wollen mehr die Kontrolle haben. Sie sind nicht einverstanden wie die Familie des Mannes ist. Deswegen sagen sie, damit diese Ehe nicht zustande kommt, verlangen wir einfach einen astronomisch hohen Preis und den kann der Bräutigam eh nicht zahlen. Deswegen sind wir dann da raus davon. Okay, ist auch irgendwie schlau von denen, wenn das ihr Ziel ist, aber ein bisschen schlechte Nachrichten jetzt für unser Paar. Ich will langsam auch die Parallelen aufzeichnen. Einige von euch ahnen es schon. In dieser Geschichte kannst du dich ein bisschen identifizieren mit der Braut, mit dieser Frau, die diesen Heiratsantrag will, weil das ist, wie die Bibel beschreibt, unsere Situation, in der wir uns befinden. Wir leben in einer Welt, die nicht, dass die Welt erträgt, die Gott für uns bestimmt hat, wo wir oft in unseren eigenen Fehlern und Begrenzungen gefangen sind. Es herrscht zwischen uns oft Streit und Konflikt und Hass. Und das ist nicht etwas Neues, es ist keine neue Information für euch, glaube ich, aber das ist leider die Realität, in der wir leben. Und unser Bräutigam, der uns ein Angebot macht, in Beziehung mit ihm einzutreten, der kommt aus einer ganz anderen Welt, wo ganz andere Werte gelebt werden. Und er will uns auch mit in seine Familie nehmen. So war es auch damals. Die Frau ist immer mit hingezogen in den Ort, wo der Bräutigam gelebt hat und meistens auch in dasselbe Haus oder direkt daneben. Und das ist das, was Jesus auch machen will. Ich gehe weiter in unsere Geschichte. Dem Bräutigam ist es sehr wichtig, diese Verlobung einzuleiten. Er sagt, okay, der Preis ist hoch, aber es ist es mir wert. Und er gibt wirklich alles, was er hat, um das zu bewerkstelligen. Und das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen einfach, aber für Jesus war es überhaupt nicht einfach. Den Preis, den er zahlen musste, war, aus seiner göttlichen Herrlichkeit runterzukommen, ein Leben zu leben, wie wir es tun, mit all den Schwierigkeiten, die ihr auch kennt, und auch noch mehr, weil er kannte ja auch schon etwas ganz anderes. Wir sind schon an dieses Leben gewohnt. Er hat über 30 Jahre dieses Leben gelebt und er hat es in Vollkommenheit gemacht. Er hat wirklich es geschafft, ohne irgendeinen Fehler, ohne Hass, ohne Konflikt, ohne Sünde dieses Leben zu führen. Und was war seine Belohnung dafür? Am Ende hat er sich entschieden, freiwillig die Strafe für unsere alle Schuld zu tragen. Das Ergebnis war, er wurde an ein Kreuz gehängt und er musste dort einen grausamen Tod sterben. Das ist der große Preis, den Jesus gezahlt hat für seine Braut. Und nachdem der Preis gezahlt wurde, ist der Weg frei, um sich zu verloben. Natürlich kann niemand gezwungen werden, sich zu verloben. Das ist ja auch heutzutage so. Es ist meistens, man kauft einen schönen Ring und dann sucht man sich eine schöne Location und macht eine gute Stimmung und dann stellt man eine Frage. Und dann wartet man und dann kann es immer noch sein, dass die Person sagt, entweder ja oder nein. Und das kann man nicht kontrollieren. Da hat eigentlich, meistens ist es ja die Frau, die gefragt wird, hat eigentlich jetzt die volle Entscheidung zu sagen, will ich jetzt diesem Mann zusagen oder doch nicht. Und das ist das Angebot, was wir haben. Das ist das Angebot, was wir haben. Wir dürfen uns dafür oder dagegen entscheiden. Was bedeutet, verlobt zu sein? Es heißt, ich äußere meine Absicht, dich zu heiraten. Ich äußere meine Absicht, und ich mache das auch bekannt, dass wir zusammengehören, dass wir bald eine Einheit sein werden, ein Paar. Und es war auch damals so, das war sehr üblich, heutzutage ist es eher eine Ausnahme, dass man auch einen Vertrag unterschrieben hat. Es gab so einen Ehevertrag, sogenannte Ketubah auf Hebräisch, und da stand alles drin, alle Details, wie die Ehe organisiert sein wird, wie wollen wir zusammenleben, was hat es, wer hat was für Verantwortungen, was passiert auch im Falle, wenn es jetzt nicht stimmt, was sind so die Scheidungskriterien und so weiter. Das war damals üblich und die orthodoxen Juden heutzutage praktizieren das noch und es gibt ja auch in der säkulären Welt manchmal diese Praxis, dass man vorher einen Ehevertrag schließt. Aber es war so, dieser Vertrag hatte Gültigkeit ab der Verlobung. Also ist, auch wenn man jetzt die Verlobung auflösen würde, müsste man diesen Vertrag mit berücksichtigen und da waren alle Klauseln und so weiter drin. Was passiert, wer trägt die Hochzeitskosten und so weiter. Das wäre zum Beispiel ein Unterschied zu heutzutage. Also ist das jetzt der Zustand, wenn du jemand bist, so wie ich, der gesagt hat, ja Jesus, ich sehe, was du für mich gemacht hast und ich möchte auch mein Leben mit dir verbringen und so wie wir auch in den Liedern geäußert haben, dass wir uns sehnen, nacheinander, miteinander die Ewigkeit zusammen zu verbringen. Wenn ich zu denen gehöre, dann ist das jetzt mein Status. Ich habe einen Vertrag mit Jesus unterschrieben. Ich habe das bestätigt, auch öffentlich, durch eine Taufe im Wasser. Und jetzt ist das mein Status. Ich trage quasi einen Verlobungsring und jeder soll wissen, ich gehöre zu Jesus und bald findet die Hochzeit statt und ich tue auch fleißig Leute zu dieser Hochzeit einladen, die ich mag, weil es natürlich immer schöner, wenn die Hochzeit groß ist und vor allem, wenn man sich keine Gedanken machen muss ums Budget, weil es ist ja ein reicher Bräutigam, der trägt alle Kosten. Es war auch so, dass der Bräutigam nach Hause gegangen ist und angefangen hat, die Wohnung vorzubereiten. Meistens war es, wie ich gesagt habe, die Wohnung auch, wo die Eltern waren oder da in der Nähe, hat er das ausgebaut, hat ein schönes Zimmer gemacht oder ein Haus nebenan oder schon Kinderbereich oder je nachdem, wie die Möglichkeiten auch waren. Aber das war dann die Rolle, in der Verlobungszeit das Haus vorzubereiten. Und davor konnte auch die Hochzeit nicht stattfinden. Also es war auch nicht so spontan, dass man schnell zum Standesamt geht, sondern es musste erst das Haus stehen. Und dann hat er gesagt, pass auf, meine Verlobte, ich gehe jetzt das Haus bauen und irgendwann, wenn es dann fertig ist, schauen wir mal, dann komme ich zurück und dann heiraten wir. Also es war auch nicht immer fest, wann der Hochzeitstermin ist. Erst wenn das Haus fertig war, dann hat man die Save-the-Date-Karten rausgeschickt und dann wussten alle Bescheid, dass sie kommen können. Aber ab und zu war das auch damals so, wenn man in einer kleineren Gemeinschaft war, auf einem Dorf oder in einer kleinen Stadt, dann hat man auch relativ spontan gesagt, so, jetzt ist fertig, jetzt heiraten wir, jetzt kommt ihr alle mal, die ihr gerade da seid. Wir wissen nicht, wann diese Hochzeit genau stattfindet. Deshalb hat auch Jesus gesagt, er hat gesagt, ich gehe und bereite das vor, aber ich weiß selber nicht genau den Zeitpunkt, wann es soweit sein wird. Deswegen seid einfach vorbereitet und ich lese euch das gerade vor, das steht in Johannes 14, Vers 2. Er sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Also, er braucht natürlich viele Wohnungen, weil wir auch viele sind, aber er ist dabei, das vorzubereiten. Und meistens ist es so, in der Vorbereitungszeit, man sieht sich auch nicht jeden Tag, er ist weg und bereitet das vor, aber trotzdem, wir lieben uns und wir sind in Kontakt und wir reden zueinander und wir singen zueinander und wir hören aufeinander und wir schauen auch so ein bisschen, wie wird unser gemeinsames Leben zusammen sein und wir richten uns darauf ein. Wir schauen, wie unsere Gewohnheiten so sind, dass wir uns auch anpassen können. Das ist unsere Zeit hier auf der Erde jetzt. Wir sind dazu da. Wir haben jetzt auch diese Zeit, wo wir ihn einfach so erstmal kennenlernen dürfen, bevor es dann sehr auf eine intimere Ebene kommt. Das ist eine wichtige Zeit und es ist schön, dass wir diese Gelegenheit haben, dass wir ihn so kennenlernen dürfen, von dem, was wir von ihm wissen. Manchmal sind wir ein bisschen, ist die Sehnsucht so groß. Auch in der Bibel haben wir oft Menschen, die sagen, Gott, ich möchte dein Gesicht sehen, ich möchte dich ein bisschen mehr von dir haben. Aber er sagt, es ist noch nicht die Zeit. Alles ist in seiner Zeit. Und wenn du bereit dafür bist, dann werden wir das tun. Und so ist es ja auch bei uns. Es gibt immer in der menschlichen Beziehung Sachen, wo das eine vor dem anderen kommt. Sonst entsteht auch oft Verletzung oder andere Schwierigkeiten. Ich lese euch zwei Stellen dazu, weil wir erkennen Gott ein bisschen, wir haben ein bisschen was von ihm bekommen und es ist auch genug gewesen für uns, dass wir sagen, wir wollen das Leben mit dir eingehen. Es steht geschrieben in 1. Korinther 13, wir sehen jetzt durch einen Spiegel in ein dunkles Bild. Ein unscharfer Spiegel, der ein bisschen verschwommen ist. In der Antiquität war das auch so, dass sie nicht so gute Spiegel hatten. Also sehen wir jetzt durch den Spiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Und dann weiterhin steht es, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber auch noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden sehen, wie er ist. Also, das sind so ein paar Sätze, die eigentlich nicht sehr viel Information geben und teilweise ist es ja auch so ein bisschen mysteriös und das ist vielleicht auch ein bisschen eine Faszination. Aber wir haben die Freude, dass wir eines Tages erkennen dürfen, was hinter dem Ganzen ist. Wir wissen, dass es gut ist, wir wissen, dass es schön ist, aber wir werden uns auch ein Stück weit überraschen. So wie es ist, wenn man jemanden kennt, den man gerne mag. Man will mehr von dieser Person kennen, man will auch mehr Zeit mit der verbringen und immer wieder entdeckt man Neues, aber trotzdem war es am Anfang auch schon interessant. aber man hat die Aussicht, dass es noch und noch und noch besser wird, dass man sich noch mehr einander näher kommt. Und das ist die Beziehung, die wir mit Jesus haben dürfen. Und schlussendlich, eines Tages, es wird eine große Überraschung sein für einige, oder es wird eine große Erfüllung sein für diejenigen, die jeden Tag darauf warten. Eines Tages wird ein lauter Trompetenhall kommen und dann heißt es, dann wird jeder wissen, jetzt ist der Bräutigam da, die Wohnung ist fertig, ist alles eingerichtet, die Möbel sind da, die Hochzeitslocation steht, alle Gäste sind bereit und jetzt kommt alle hinauf in das neue Haus. Es wird eine neue Stadt geben, das neue Jerusalem, eine riesenprächtige Location. Und dann lese ich euch jetzt vor, was steht in dem letzten Kapitel der Bibel. Das ist jetzt so ein bisschen Spoiler für die, die das noch nicht ganz gelesen haben. Das ist in Offenbarung 22, steht es so geschrieben. Und er zeigte mir, das ist geschrieben von jemandem, der das beobachtet hat, der hat in die Zukunft geschaut und gesehen, wie es sein wird. Und ein Engel hat ihm das gezeigt. Deswegen sagt er, und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen stehen. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott, der Geister, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Selig ist, wer die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Und ich, Johannes, der das geschrieben hat, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir dies zeigte. Und er spricht zu mir, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten und derer, die bewahren die Wörter dieses Buches. Bete Gott an. Und er spricht zu mir, versiegle nicht diese Worte der Weissagung in deinem Buch, denn die Zeit ist nahe. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, und wer unrein ist, der sei weiterhin unreich, oder wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit, und wer heilig ist, sei weiterhin heilig. Siehe, ich komme bald, um meinen Lohn mit mir einem jeden zu geben, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zu dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hure und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut, das sind wir, sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung in diesem Buch, wenn ihnen jemand hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die diesem Buch geschrieben wird. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Amen. Das ist das kraftvolle Finale von diesem dicken Buch, von dieser großen Geschichte der Menschheit, wo du und ich eine wichtige Rolle spielen dürfen. Ihr habt gehört, diese Einladung dazu: Komm, komm, sei Teil davon, lass dich nicht. Du hast die Option, auch so zu bleiben, wie du bist, wenn du willst, dann bist du aber nicht Teil davon. Du hast die Gelegenheit, aus dieser Familie, Umgebung, in der du warst, die dich nicht lassen wollte, das einzugehen. Es steht dir kein Hindernis mehr im Weg. Er hat es bezahlt, er hat den Preis bezahlt, der dich gefangen hielt. Er hat das Lösegeld bezahlt und er gibt dir alles, was du brauchst, um zu dieser Hochzeit zu kommen. Er stellt das Hochzeitskleid zur Verfügung. Er hilft uns, dass wir gut aussehen, dass wir uns vorbereiten, dass es schön wird, dass alles dabei ist. Das Einzige, was wir tun müssen, ist zu sagen: Ja, Jesus, ich will das machen und ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich bitte euch, dass wir aufstehen und stell dir kurz vor, du kannst gerne auch die Augen schließen, wenn dir das hilft. Wir werden jetzt auch noch ein bisschen singen, aber halt in Erinnerung dieses Verlobungsbild. Stell dir vor, es ist Jesus vor dir und er hat den schönsten und größten Verlobungsring, den du je gesehen hast, und er macht dir dieses Angebot: Komm und verbringe dein Leben mit mir. Es ist etwas, was keiner von uns verdient hat. Niemand von uns kann sagen, das habe ich erreicht oder geleistet. Aber es ist so ein unglaubliches Geschenk. Und du hast jetzt, heute, in diesem Moment, die Gelegenheit, dich zu entscheiden: Ja oder nein. Und das ist und wird die wichtigste Entscheidung in deinem Leben sein. Das gilt auch für dich, wenn du zuschaust, wenn du live zuschaust oder in der Aufnahme oder im Podcast. Und das gilt für jeden, der das hört. Sei dir dessen bewusst. Christ wird uns gleich helfen, auch in Gemeinschaft mit Gott zu treten im Abendmahl. Er erklärt das. Aber falls du noch nicht Jesus so kennst, wie ich es beschrieben habe, dann mach dir ernsthaft damit Gedanken. Du kannst auch zu uns nachher kommen. Wir können gerne darüber sprechen. Aber nimm dieses Angebot ernst. Herzliche Einladung dazu.